Deutschlandfunk Kultur. Studio 9.
Mit Axel Flemming, der Tag mit Jana Poljerin. Sie leitet das Berliner Büro der Außenpolitischen Denkfabrik, ECFA, Abkürzung für European Council on Foreign Relations. Guten Tag.
Hallo.
Heißester Tag des Jahres, gestern oder heute. Wir haben hier gut lachen im Studio mit Klimaanlage. Geraten Sie dennoch ins Schwitzen oder sind Sie es heute schon?
Also ich bin immer ein bisschen aufgeregt im Radio, aber im Schwitzen bin ich noch nicht.
Alles klar. Die Demos gegen Pandemiebeschränkungen, Demokratieabbau in Hongkong, Beginn der Salzburger Festspiele, das sind die aktuellen Themen in dieser Sendung. Aber wir wollen nicht nur diesen Tag, sondern auch die ganze Woche ein bisschen sortieren. Deshalb geht es auch um Schule, um Ferien und Reisen in Corona-Zeiten sowie um die Pläne zum Abzug von US-Soldaten aus Deutschland. Das Ende der Pandemie, Tag der Freiheit, so lautet etwas großspurig das Motto der Demonstration in Berlin, für die die Veranstalter heute 10.000 Teilnehmer erwarten, mindestens. Wie viele wirklich kommen, das wissen wir erst am Nachmittag. Jana Poljerin, zählen Sie zu den Teilnehmern?
Nee, zähle ich nicht. Aber ich bin hierher gekommen mit dem Regionalexpress aus dem Osten von Berlin. Und ich habe einige von diesen Demonstranten im Regionalexpress beobachtet. Und ich habe mich sogar mit einem unterhalten und ihn gefragt, was ihn denn antreibt.
Es ist ja schwer, wenn ich lese Corona-Leugner, dann denke ich mir, ja, es mag vielleicht auch Schwerkraftleugner geben, aber da nützt alles Leugnen nichts. Aber das sind Leute, die glauben tatsächlich, sowas wie das Virus gibt es gar nicht.
Also ich glaube, es ist eine ganz bunte Mischung von Leuten. Wir haben das ja auch gesehen schon in den vergangenen Monaten, dass das so ein Sammelsurium ist von allen möglichen Gestalten mit verschiedenen Motivationen. Mit denen, mit dem ich gesprochen habe, der war eben der Meinung, dass Corona auf gar keinen Fall irgendeine tödliche, gefährliche Krankheit ist, sondern Viren immer zur Entwicklung der Menschheit beigetragen haben, ganz normal sind, diese ganzen Masken und das alles nicht notwendig ist und die Pharmaindustrie eigentlich dahinter steckt. Das war so seine Erklärung und dagegen wollte er jetzt demonstrieren, gegen die Obrigkeit, die eben das benutzt, um uns alle hinters Licht zu führen.
Also Demonstrationsrecht, klar, das ist ein hohes Gut. Einschränkungen müssen deshalb mindestens gut begründet werden. Aber ich glaube, diese Einschränkungen zu Lasten der Freiheit für die Gesundheit lassen sich durchaus auch nachvollziehen, aber nicht für alle.
Aber ich glaube, für den weiten Teil der deutschen Bevölkerung. Ich finde es immer noch sehr beeindruckend, wie hoch die Zustimmungswerte eigentlich sind zu der Corona-Politik der Großen Koalition und der Regierung und auch die Einigkeit, die eigentlich in allen etablierten Parteien besteht, die Unterstützung des Kurses der Regierung. Und ich finde, die Bevölkerung hat in einem, also die sind ja nicht wie die Schafe hinterhergelaufen, sondern ich finde, die Regierung hat viel erklärt. Ich glaube auch, dass die Kanzlerin gelernt hat aus vorherigen Krisen, dass sie besser kommunizieren muss. Ich glaube, das hat sie gemacht.
Es gab Gerichte.
Ja, und es gab auch Jens Spahn hat gesagt, ich weiß es ja auch nicht und wir lernen sozusagen im Prozess jetzt. Das ist eine neue Situation für uns alle und ich finde, die Kommunikation hat eigentlich gut geklappt und auch so darauf zu setzen, dass viele Bürger mündig sind, selber entscheiden können und bei uns gab es ja nie einen totalen Lockdown. Und nie, die Verbote gab es, aber die waren ja im Vergleich zu anderen Ländern wirklich noch milde. Und ich glaube, dass die Bevölkerung eigentlich total gut mitgemacht hat und mitgegangen ist und ganz viel davon einfach auch mitgetragen hat.
Aha, das ist jetzt nicht nur ein Kommentar zu dem, was Sie gesagt haben. Aha steht für Abstand wahren, auf Hygiene achten und wenn das nicht geht, Alltagsmaske tragen. Es ist zu vermuten, gegen alle drei Geschichten wird heute Nachmittag in Berlin verstoßen. Eine bewusste Provokation, kann die was bewirken?
Also die bewusste Provokation gab es heute in meinem Regionalexpress auch. Der Mensch, mit dem ich gesprochen habe, der hatte die Maske so halb unter der Nase hängen und viele andere hatten gar keine Maske auf. Ich glaube schon, dass das auch ein Teil des Statements eben ist, dass sie einfach nicht an diese Corona-Pandemie als Gefahr glauben. Ist natürlich für uns alle anderen extrem gefährlich und ja, diese Massenveranstaltung, also nichts gegen Demonstrationsrecht, aber ich fände es schon schön, also ich würde mich sicherer fühlen, wenn Abstand gewahrt würde und Masken getragen würden.
Schwere Aufgabe auch für die Polizei, die das eigentlich durchsetzen müsste, aber auch die Verhältnismäßigkeit der Mittel beachten muss.
Ja.
Was hilft härtere Strafen bei Verstößen gegen diese Corona-Regeln?
Also was ich beobachtet habe, ist tatsächlich auch in der Bahn heute dann viele Menschen, die Nicht-Maskenträger angesprochen haben, aufgefordert haben, Masken zu tragen. Und ich glaube, auch das ist eine Aufgabe nicht nur für die Polizei oder für Strafen, sondern eigentlich auch für uns alle, dass wir im Supermarkt oder so uns eben ja, Gehör verschaffen und sagen, du oder sie, könnten Sie bitte Ihre Maske aufziehen? Ich fühle mich dadurch nicht sicher.
Bürgerschaftliches Engagement, öffentlicher Diskurs. Eigentlich kann man froh drüber sein.
Ja.
Urlauber, die aus dem Ausland zurückkehren, die können sich seit heute kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Das steht in der Verordnung des Bundesgesundheitsministeriums. Tests sind für alle Reiserückkehrer auch ohne Krankheitsanzeichen innerhalb von 72 Stunden nach der Ankunft in Deutschland möglich. Jana Polierin, jetzt also Teststellen an Flughäfen, in Gesundheitsämtern beispielsweise und in Arztpraxen. Eine gute Idee, ein bisschen spät vielleicht?
Also ich halte das für eine sehr gute Idee, wird ja in vielen Ländern in Asien auch gemacht und ich finde sowieso, dass wir gerade in vielen asiatischen Ländern wie Korea oder auch Singapur viel lernen können von der Corona-Bekämpfung und das war immer Bestandteil, auch teilweise morgens in den Schulen wurde getestet und ich finde, wir müssen ja mit dem Virus noch eine ganze Weile leben und deswegen ist das, glaube ich, ein guter Schritt.
Und auch, wir haben ja im Vorfeld viel diskutiert über Freiwilligkeit oder Pflichttests, Pflicht für Risikogebiete. Das halten Sie schon für vernünftig?
Ja, ich war selber davon eigentlich jüngst betroffen. Ich war vor einigen Wochen in Schweden. Während meiner Abwesenheit wurde Schweden dann nicht mehr zum Risikogebiet erklärt und ich war noch lang genug da, um ohne Test zurückkommen zu können. Mein Mann ist aber früher gefahren und hat dann tatsächlich auch freiwillig einen Test gemacht, weil der einen Beruf hat, wo er mit vielen anderen Leuten in Kontakt kommt.
Sonst hätte Quarantäne gedroht?
Für ihn nicht, aber das war einfach eine Vorsichtsmaßnahme auch, dass man das eben macht. Und ich finde, das ist eine Schutzmaßnahme für die Gesellschaft als Ganzes und kann man gut machen.
Dann streiten wir uns möglicherweise ums Geld. Bezahlt werden die Tests zunächst von den gesetzlichen Krankenversicherungen. Denen will der Bund aber unter die Arme greifen. Und die Frage ist, ist das wirklich allgemeine Daseinsfürsorge?
Das kommt, glaube ich, drauf an. Also wenn man bewusst in ein Risikogebiet fährt, so wie ich das gemacht habe. Ich bin davon ausgegangen, dass wir Tests machen müssen nach unserer Rückkehr und dass wir die auch selber bezahlen. Und ich habe das eingepreist und mir war es das wert. Ich glaube, es kommt, man muss vielleicht wirklich ein bisschen genauer hingucken. Ist es eine Urlaubsreise oder ist es eine Geschäftsreise? Habe ich eine Wahl? Muss ich dahin fahren oder so? Also, aber grundsätzlich finde ich es schon richtig, dass viele dieser Tests auch übernommen werden von den Versicherungen.
Deutschland mit 16 Bundesländern, da ziehen sich die Sommerferien sehr auseinander. Wir sind jetzt gerade noch in der letzten Woche, wo alle 16 zusammen Ferien haben. Aber das Ende ist absehbar. Vorreiter ist dann Mecklenburg-Vorpommern. Am Montag geht die Schule wieder los. Ende der Ferien in Berlin, dann eine Woche später. Die Verwaltung und die Schulpolitiker, die wollen eigentlich einen Regelbetrieb. Glauben Sie das? Kann das gut gehen?
Also ich bin eine betroffene Mutter von zwei schulpflichtigen Kindern. Ich habe ganz viel Homeschooling hinter mir und es war echt eine harte Zeit. Ich hoffe sehr, dass der Regelbetrieb wieder stattfindet und zwar nicht nur für meine eigene geistige Gesundheit. Damit mussten viele Eltern klarkommen, aber ich sehe eben auch an meinen Kindern, wie notwendig das ist, dass sie wieder zurückgehen in die Schule.
Was vermissen die am meisten?
Naja, die vermissen das gemeinschaftliche Lernen und auch, also ich glaube, die Schulen meiner Kinder haben sich wirklich Mühe gegeben, was das Online-Learning da anbelangt, aber beide, also der eine Sohn ist in die erste Klasse gekommen und der andere ist auf ein Gymnasium gewechselt. Also die sind in ein neues Umfeld gekommen. Beide hatten sich beide gerade gut zurechtgefunden, hatten Freunde gefunden, hatten sich auch an die Art und Weise des Lernens gewöhnt und dann kam Corona und man hat eben gemerkt, der Kleine ist komplett rausgerissen worden. Also der war auch ans Lernen ja quasi so noch gar nicht gewohnt, der vermisst seine Freunde. Und bei dem Großen, da wurden einfach ganz viele neue Themen eingeführt, wie Bruchrechnen oder neue Zeiten im Englischen. Und da war ich als Mutter tatsächlich sehr gefragt. Aber ich glaube, Lehrer sind ja nicht zu Unrecht Lehrer und haben einfach nochmal andere Kompetenzen. Also ich glaube einfach, dass die Kinder in der Gemeinschaft mit Lehrern lernen, ist unerlässlich.
Und auch im Zweifelsfall für den Preis, man trägt Masken im Unterricht?
Ja, also ich glaube, momentan sind ja die Masken im Unterricht nicht vorgesehen, aber auf den Fluren und also ich glaube, wir fahren ja auch Bahnen mit Maske und ich glaube, dass das zumutbar ist. Meine größere Sorge ist tatsächlich, dass die Schulen dann gerade wieder anfangen und dann wieder der nächste Lockdown kommt und die Kinder wieder rausgerissen werden. Also ich finde es ganz wichtig, dass wir einen Regelbetrieb jetzt aufrechterhalten und alles tun, dass dieser sicher stattfinden kann.
Neuer Lockdown, zweite Welle, das kann bevorstehen, möglicherweise auch aus Folge der Lockerungen, die es schon gegeben hat in der Ferienzeit. Und man sieht, die Leute agieren nicht überall vernünftig, haben weniger als die 1,50 Meter Mindestabstand, tragen aber trotzdem keine Masken.
Ja, und deswegen finde ich ja wiederum die Tests an den Flughäfen und so auch sinnvoll, weil man ja gesehen hat, dass viele der neuen Fälle auch aus Urlaubsregionen mitgebracht worden sind. Und ich glaube eben, dass wir da sehr aufpassen müssen auch, und das bringt mich zurück zu den Demonstrationen, über die wir am Anfang gesprochen haben, dass die Akzeptanz der Bevölkerung, das alles mitzumachen, natürlich auch endlich ist. Also ich glaube, ein zweiter Lockdown wäre fatal auch für die innenpolitische Situation in Deutschland.
Die USA kündigten am Mittwoch an den Abzug von fast 12.000 ihrer Soldaten aus Deutschland. Mark Esper, der Verteidigungsminister, sagte:
The current UCOM plan will reposition approximately 11.900 military personnel from Germany, from roughly 36.000 down to 24.000.
Zahlen. Derzeit sind also etwa 36.000 Soldaten hier stationiert. Die Präsenz soll runter auf 24.000. Jana Polierin, ein Drittel weg. Welche Auswirkungen, vermuten Sie, wird das haben?
Oh, das hat viele, viele Auswirkungen für uns, aber auch für die Vereinigten Staaten. Für uns,
fangen wir in Deutschland an.
Ja, genau. Also für uns ist es eine Frage natürlich von den Standorten. Die amerikanischen Soldaten, gerade in Rheinland-Pfalz, aber auch in Baden-Württemberg, sind ein großer Wirtschaftsfaktor.
Auch Bayern ist betroffen.
Auch Bayern ist betroffen. Also das ist eine Frage, die sich für uns stellt. Auch es soll ja auch das US-Afrika-Command und das quasi Europa-Command verlegt werden. Das
nach
ist,
Belgien?
Ja, also ist noch, bei dem Europa-Command ist es auch noch nicht ganz sicher, wohin. Es werden auch viele, also die Hälfte der amerikanischen Soldaten wird ja auch zurückverlegt. Die bleiben gar nicht in Europa. Und das bringt mich eben, also das geht über Deutschland hinaus, die Frage: Es wird weiter genährt, die Spekulation, wie quasi verlässlich ist noch die Sicherheitsgarantie und unsere Sicherheitszusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten. Da kommt dadurch natürlich neuen Nährstoff, die Zweifel wachsen, das Vertrauen ist erschüttert seitens der Europäer. Und ich glaube eben aber auch für die Amerikaner ist es wahnsinnig teuer. Es erschließt sich nicht direkt, warum das gemacht wird. Das ist auf jeden Fall.
Ja, nehmen wir den Präsidenten Donald Trump beim Wort. Der spricht von einer Strafaktion, ja, weil Deutschland nicht genügend für die NATO zahlt.
Genau, aber nach Belgien zu verlagern oder in andere europäische Länder, also ich glaube, alle die im Rennen sind, zahlen noch weniger als Deutschland. Also ich glaube, es ist nicht ganz stringent, das Argument. Es ist aber auf jeden Fall eine Strafaktion gegen uns.
Dann steckt vermutlich wieder so eine Art Wirtschaftskrieg oder Auseinandersetzung dahinter. Trump hatte das ja schon angedeutet. Ihr zahlt den Russen so und so viel für Gas und das bisschen fürs Militär wollt ihr nicht.
Genau, es gibt so ein paar Punkte, die ein Dauerbrenner sind, auch schon vor Trump. Das sind die Verteidigungsausgaben, obwohl Deutschland ja massiv mehr ausgibt seit 2014, konstant Trendwende. Dann ist die Gasversorgung, also Nord Stream, die Pipeline, die Energieabhängigkeit von Russland ein großes Thema und eben die Handelsfragen und dass wir eben teilweise ein größerer Gegner oder Konkurrent oder eine Bedrohung für die amerikanische Wirtschaft seien als zum Beispiel China, also als Europäische Union. Nicht nur wir Deutschen.
Bleiben wir kurz in den USA. Würde Joe Biden, der Kandidat der Demokraten, das anders machen oder nur ein bisschen netter?
Also ich glaube, er würde vieles anders machen. Der Ton würde sich vollständig ändern. Alliierte würden wieder zählen, Zusammenarbeit mit anderen Ländern. Aber es würden einige Dinge eben auch bleiben. Und zwar genau das Thema, was wir jetzt haben, die Verteidigungsausgaben, die Frage 2% und dass die Europäer mehr machen müssen, um in ihrer eigenen Nachbarschaft Sicherheit herzustellen und ihre eigene Sicherheit zu gewährleisten. Auch Nord Stream 2, also 2, bleibt ein Dauerthema, ist auch quasi überparteilich in der Kritik. Und es werden wahnsinnig große Erwartungen an uns gestellt werden in Bezug auf China, dass wir an der Seite der USA eben stehen in dieser zunehmenden Zweiteilung der Welt in eine chinesische und eine amerikanische Einflusssphäre.
Wir, das sind die Deutschen
und die Europäer.
Die Reaktionen in Deutschland sind ja unterschiedlich, je nach Standpunkt. Army Go Home freut sich die Linke beispielsweise. Die Grünen fordern den Abzug der amerikanischen Atomwaffen. Die Bundesregierung ist sich selbst nicht so ganz einig, wie sie reagieren soll. Sie beraten Politik. Was empfehlen Sie?
Also für mich, ich bin ja Sicherheits- und Verteidigungspolitikerin eigentlich, ursprünglich, da komme ich her. Und wenn man sich anguckt, wie hoch unsere sicherheitspolitische Abhängigkeit von den Vereinigten Staaten immer noch ist, dann würde ich auf jeden Fall davon abraten, jetzt zu träumen, wir könnten ganz schnell strategisch autonom werden oder uns ohne die Amerikaner selber verteidigen. Ich finde, wir müssen mehr machen, signifikant mehr. Das ist ja auch mittlerweile Konsens, aber so dieses jetzt Trump zu nehmen als Grund, vielleicht auch als Bestätigung für all das, was man immer über die Vereinigten Staaten gedacht hat, das halte ich für falsch. Ich glaube, dass unter Biden auch wieder Chancen für uns sich eröffnen werden, der Zusammenarbeit im digitalen Bereich, tatsächlich auch mit Blick auf China, mit Blick auf Energiewende, grüne Energiewende, was ist ein Thema bei Biden. Also vielleicht können wir auch im Bereich Klima wieder zusammenarbeiten. Ich glaube, wir sollten die transatlantischen Beziehungen noch nicht verloren geben, aber wir müssen uns weniger romantisch und neu aufstellen und mehr selber machen.
Machen wir es mal konkret. Da geht es um viel Geld. Es sollen 45 F-18-Maschinen des US-Herstellers Boeing gekauft werden. Ist das noch das richtige Klima zu sagen, das machen wir? Oder sagen Sie, nein, die transatlantische Brücke, die ist so stabil, wir machen das schon in Hinsicht auf eine Zukunft, die gemeinsam erlebt wird?
Na, wir wollen das ja kaufen, vor allen Dingen mit Blick auch auf die nukleare Teilhabe, die in Deutschland sehr umstritten ist. Sie haben die Grünen angesprochen. Es gab einen Bundestagsbeschluss 2010, wo alle Parteien gesagt haben, die amerikanischen Nuklearwaffen wollen wir langfristig abschaffen aus Deutschland. Die Stimmung hat sich dann nach 2014 gedreht und ich würde sagen, innerhalb der NATO, es ist nicht nur eine Frage, die wir oder die Amerikaner haben, es ist eine Frage, die wir in der NATO haben. Und zum Beispiel, wenn Sie Stimmen aus Polen hören oder aus den baltischen Staaten, denen ist sehr daran gelegen, dass Deutschland Teil der nuklearen Teilhabe bleibt. Ich glaube auch aus unserem Sicherheitsinteresse, um eine Stimme in der NATO noch zu haben. Und deswegen sollen diese Waffen gekauft werden, weil es eben darum geht, was ist die Nachfolge des Tornado-Flugzeuges, die diese Waffen nicht tragen kann. Deswegen wird ein Teil auch überlegt, amerikanische Waffen dafür zu kaufen.
Hongkong verschiebt die Parlamentswahl. Die Regierungschefin Carrie Lam sagte:
The decision to postpone the 2020 legislative election has nothing to do with politics.
Die Entscheidung hat nichts mit Politik zu tun, auch nicht mit einem möglichen Wahlausgang. Es geht nur um die Gesundheit der Menschen in Hongkong.
Of protecting the health and safety of the Hong Kong people.
Jana Pulieri, die Bundesregierung setzt jetzt ein Auslieferungsabkommen mit Hongkong aus. Was ist das, ein symbolischer Akt?
Das ist ein symbolischer Akt, aber ich finde ein wirkungsmächtiger. Im deutsch-chinesischen Verhältnis oder auch im Verhältnis EU-China sind Symbolik sehr wichtig. Zum Beispiel, als damals die Kanzlerin den Dalai Lama getroffen hat, eigentlich ein kleiner harmloser Austausch, hat das ja hohe Wellen in China geschlagen. Also diese Symbolpolitik ist nicht zahnlos, sondern ich finde, das ist ein sehr gutes Statement des Außenministers. Klare Kante für die Demokratiebewegung in Hongkong, Unterstützung für das wir als Deutschland und Europäische Union einstehen, unsere Werte.
Was Ihre These stützen könnte, China hat reagiert, wie zu erwarten, verärgert. Aber ist das nicht nur Theaterdonner?
Wenn man sich anguckt, die Vereinigten Staaten und auch das Vereinigte Königreich haben durchaus viel härter reagiert auf die Unterdrückung der Proteste in Hongkong durch China und mehr Sanktionen erhoben als wir. Aber nichtsdestotrotz bin ich persönlich ganz froh, weil die Europäische Union sich bislang nicht wirklich sehr aktiv gezeigt hat. Also sie haben jetzt Mitte Juli auch Aktionen beschlossen. Da geht es auch darum, dass man bei politischen Verfolgten aus Hongkong Bleibemöglichkeiten in Europa ermöglicht oder dass man Künstlern oder Studierenden Möglichkeiten in Europa bietet. Aber so richtig kraftvoll ist das alles nicht. Insofern finde ich das von Deutschland mal zumindest ein Zeichen in die richtige Richtung.
Aber ist es nicht überhaupt zur Einordnung der deutschen Macht doch die Einsicht in die Notwendigkeit, wir können als einzelnes Land gar nichts bewirken, wir brauchen auf jeden Fall die Europäische Union als Schwungmasse?
Also das ist, glaube ich, aber ganz, ganz, ganz wichtig, dass Sie das sagen und dass wir das hier auch diskutieren, weil ich glaube, kein europäisches Land alleine ist überhaupt mächtig genug, China etwas entgegenzusetzen und nur die Europäische Union als Ganzes. Die hat allerdings tatsächlich durchaus auch Potenzial, weil wir sind ja ein sehr attraktiver Wirtschaftspartner, auch für China. Und China hat viele Interessen in Europa. China versucht aktiv in Europa Einfluss zu gewinnen durch so Initiativen wie die Seidenstraße, den Ausbau der Seidenstraße. Straße. Wir haben jetzt gesehen in der Corona-Krise die Maskendiplomatie. Also es gibt die Bemühungen von China in Europa Einfluss zu gewinnen. Und wir müssen aufpassen, dass wir uns als Europäer nicht spalten lassen. Und es gibt ja auch die Einflussnahme zum Beispiel in Ländern wie Ungarn, dass auch Infrastrukturmaßnahmen bezahlt werden, oder in Griechenland. Und das unterhöhlt die Einigkeit der Europäischen Union jetzt schon vielfach, wenn es zum Beispiel darum geht, dass es die EU als Institution eine Stimme findet gegenüber Menschenrechtsverletzungen in China. Dann gibt es einzelne Mitgliedstaaten, die das blockieren. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht wie auf dem quasi Serviertablett filetiert werden und gegeneinander ausgespielt werden. Wir müssen gegenüber China eine Stimme finden.
Das ist ja immer der Vorwurf, Einmischung in innere Angelegenheiten, aber Menschenrechte sind eigentlich universal gültig, auch in China, natürlich auch in Hongkong. Das ist aber natürlich noch eine ganz besondere Situation. Vorher schon, jetzt vor der Absage oder Verschiebung der Wahl, hatten die Behörden Oppositionskandidaten ausgeschlossen, hatten Aktivisten festgenommen auf der Grundlage des sehr, sehr umstrittenen Sicherheitsgesetzes. Wir beobachten das und sehen doch sowas, Verabschiedung von der Demokratie für Hongkong?
Ja, wir sehen etwas von dem eigentlichen Ansatz gegenüber Hongkong, also ein Land, zwei Systeme. Das ist der Abschied davon. Ich glaube, was das chinesische Engagement, wenn man es so nennen will, in China zeigt, ist einfach, dass China einen ganz großen Vormachtsanspruch hat, auch in der Region, dass es gestalten will nach seinen Vorstellungen. Dass es um die Wiederherstellung territorialer Integrität geht, auch über Hongkong hinaus. Auch mit Blick auf Taiwan ist die Stimmung viel schärfer geworden. Es geht um einen globalen Machtanspruch auch in Europa und eine Vorherrschaft in Asien. Und all das betrifft uns unmittelbar. Und wir sind da nicht neutral oder können dem zuschauen. Deswegen bin ich eben so froh, dass zumindest das von der Bundesregierung jetzt gekommen ist. Es reicht auch noch nicht. Ich finde, wir müssen rote Linien ziehen als Europäische Union und als Deutschland und die dann auch verteidigen, weil mehr auf dem Spiel steht als unsere Glaubwürdigkeit, aber auch unsere, dass wir nicht zur Spielmasse werden, zum Spielball in diesem Großmächtekonflikt zwischen den USA und China, sondern dass wir eine eigene Macht sind und auch gestalten können zukünftig.
Jetzt haben wir über USA gesprochen, kurz über China, über Hongkong natürlich, Deutschland in der EU. Nicht mehr in der EU ist Großbritannien, aber doch noch mit einer inneren Verpflichtung, weil es die ehemalige britische Kronkolonie war.
Ja, auf jeden Fall. Also da gibt es die haben eben auch sehr scharf reagiert, also viel schärfer auch als die Europäische Union. Aber ich finde, das Königreich ist natürlich für uns auch ein ganz wichtiger Partner in der Zusammenarbeit. Gerade, wir haben ja gesagt, die Europäische Union als Ganzes, aber wir brauchen die Briten mit ihrer außenpolitischen Verhandlungsmasse auch noch an Bord. Also es ist, glaube ich, jetzt auch eine Frage in diesen Beziehungen, die jetzt ausbaldowert werden in den nächsten Monaten mit den Briten, dass man sicherstellt, dass man im Bereich Außenpolitik und gerade in so Fragen China, Hongkong, dass man da Wege findet der Zusammenarbeit und dass man eben versucht, die Briten da auch ein bisschen an Bord zu halten.
Heute beginnen die Salzburger Festspiele. Um 17 Uhr hat die Oper Elektra von Richard Strauss Premiere und um 21 Uhr dann heute Abend die Jedermann-Wiederaufnahme. Die Schauspielerin Caroline Peters spielt in diesem Jahr die Buhlschaft in dem Klassiker von Hugo von Hofmannsthal und sie verriet uns vorher schon bei uns im Programm von Deutschlandfunk Kultur.
Man kann da eigentlich immer wieder was Neues drin entdecken, weil jede Zeit ihre eigenen Probleme und Themen da reinhören kann und da reinlesen kann. Und ich glaube, was tatsächlich nicht neu ist, ich glaube, das muss 1920 schon so gewesen sein, ist, dass es hier im Salzkammergut Salzburg, hier geht es unheimlich viel um Geld, hier gibt es unheimlich reiche Leute und hier Salzburg war immer schon sehr, sehr reich. Und diese Frage nach dem, wie ist der Reichtum und die Lebensführung eigentlich, wie ist das eigentlich richtig so, die ist wahrscheinlich über die letzten 100 Jahre, hat die sich gar nicht so viel weiterentwickelt.
Sagt die Schauspielerin Caroline Peters. Jana Pullierin, das weltgrößte Kulturfestival findet also trotz Corona-Pandemie statt. 100 Jahre, das haben die sich eigentlich anders vorgestellt, in diesem Jahr nun in reduzierter Form. Salzburg, Mysterienspiel mit Mondschutz, Zuschauer auf Abstand. Kann das gut gehen?
Also ich bin eigentlich total froh, wenn der Kulturbetrieb wieder ein bisschen mehr Fahrt aufnimmt, weil ich finde, dass der sehr gelitten hat in dieser Corona-Zeit. Gab ja auch viel Kritik an mangelnder Unterstützung, auch der Bundesregierung in Deutschland. Und ich glaube, dass eben Kunst und Kultur ja nicht nur etwas ist, was uns unterhält und uns ablenkt von den Sorgen unseres Alltags, sondern ganz zentrale Funktionen erfüllt. Zum Beispiel in der Demokratie auch immer wieder die Funktion hat, darauf hinzuweisen, was nicht in Ordnung ist, was falsch läuft. Also, und ich finde, die Frage der Meinungsfreiheit oder des sich zu äußern, das ist ganz wichtig für uns. Und auch Kultur bringt immer Menschen zusammen, Begegnungen. Und ich finde halt, wir müssen mit diesem Virus noch eine ganze Weile leben. Und wir müssen, es geht nicht um Normalität, aber es geht um eine neue Normalität in Corona-Zeiten, wo wir versuchen, die Dinge, die uns wichtig sind, möglich zu machen, soweit es eben ja verantwortbar ist, gesundheitlich. Aber sodass es wieder möglich ist und dass sowas stattfindet und man versucht es zu machen, das finde ich eigentlich toll.
Aber Österreich als Vorreiter, ich meine Salzburg, das sind andere Bedingungen. Und da weiß man aber, im Hinterkopf ist mir immer noch Ischgl, wo große Corona-Partys gefeiert wurden, wo man einfach bewusst offenbar weggesehen hat.
Also das, ich würde es jetzt nicht pauschal den Österreichern vorwerfen, natürlich Ischgl, aber auch bei uns in Nordrhein-Westfalen ist ja nicht alles so lupenrein gelaufen. Ich glaube, da müssen wir eben nicht nur in die Kultur gucken, sondern eben auch in die Fleischverarbeitung und so weiter. Also ich glaube, dass wir eben sehen, welches Risiko es birgt, wenn viele Menschen eng beieinander sind. Aber so wie ich das verstanden habe, in Salzburg hat man ja da auch sehr viel Überlegungen reinfließen lassen, wie man es eben gestalten kann mit Abstand und so weiter. Also ich glaube, es geht ja nicht darum, dass man etwas möglich macht, was uns alle in Gefahr bringt, sondern dass man versucht, es möglich zu machen, trotzdem, dass wir diese Pandemie immer noch haben und die nicht überwunden ist, sondern dass die quasi die ganze Zeit einfach immer noch neben uns ist.
Aber die Leute scheinen auch Vorbehalte zu haben. Es gibt noch Karten, ist zu lesen, und das ist für Salzburg relativ sensationell. Es scheint doch eine gewisse Angst vor Quarantäne danach oder vor Ansteckung zu herrschen.
Das finde ich aber auch eigentlich ganz gesund. Das ist ja jetzt auch, wir sind ja erst am Anfang dieser ganzen Pandemie. Auch wenn immer noch der Eindruck ist, wir hätten das alles schon geschafft, so ist es ja nicht. Und ich glaube, das hat viel auch mit Versuchen zu tun, was möglich ist und was eben nicht möglich ist. Also man hat ja jetzt auch gesehen, mit diesen Reisen auf Mallorca oder so, dass Dinge sehr schnell außer Kontrolle geraten. Aber dann muss man eben versuchen, das abzustellen und den anderen, also anders möglich zu machen. Aber so die Skepsis der Leute, finde ich, muss man respektieren. Aber man könnte ja zeigen, dass es geht und möglich ist. Und dann würde das die Attraktivität wieder erhöhen. Ich finde halt, wir müssen einen Weg finden, wie wir Kunst und Kultur auch in Zeiten der Pandemie möglich machen, weil es eben so existenzieller Bestandteil ist, auch unserer Kultur, unserer Demokratie, unserer Lebensart, und weil die Kunst und Kultur nicht, ja, es ist eben sehr wichtig für uns.
Dann kommen wir doch wieder relativ elegant von Kultur auf Politik. Man sagt ja, deutsch sein heißt eine Sache, um ihrer selbst willen zu tun, die deutsche Gründlichkeit. Ist das auch ganz wohltuend, dass wir in Zeiten sind, wo es eben nicht wirklich festgelegt ist, das ist richtig, das ist falsch, wir müssen auf Sicht fahren?
Ja, ich glaube, dass die Bundesregierung das bislang eigentlich ganz gut gemacht hat, indem sie eben viel kommuniziert, und ich fand es auch gut, wie sehr Experten eingebunden worden sind. Also ich finde schon, das ist ein bisschen die Rückkehr des Expertentums. Wir hatten ganz, ganz lange in den vergangenen Jahren darüber gesprochen oder viel darüber gesprochen, wie sehr Experten eigentlich diskreditiert worden sind, dass man nicht mehr an die glaubt und dass es die da oben gegen irgendwelche Gruppen, die sich nicht mehr repräsentiert fühlen und so gibt. Und ich glaube, dass es bislang gut gelungen ist, die Experten einzubinden. Christian Drosten mit seinem Podcast ist ja eine nationale Berühmtheit geworden, hat viel Kritik bekommen, und die Kritik fand ich auch in Ordnung, dass man das ausführt und dass man, aber ich finde, bislang haben wir wirklich als aufgeklärte Gesellschaft ganz gut funktioniert.
Das heißt, wir müssen mit dieser Unsicherheit leben, und wir können es eigentlich auch ganz gut.
Genau, und bislang hat die Regierung es ja trotzdem geschafft, sowas wie Kompetenz auszustrahlen. Also sie hat, also Jens Spahn konnte sagen, es gibt Dinge, die weiß ich auch nicht, und war deswegen nicht diskreditiert. Also ich glaube, wir müssen eine gewisse Unsicherheit in dieser neuen Situation aushalten, weil wir eben überhaupt nicht wissen, inwiefern da noch eine zweite Welle kommt oder was auch, wie sich die Wirtschaftslage entwickelt. Ich glaube, wir sind in so einer Art Experiment in dieser Krise, und es gibt eine große Sehnsucht nach Kontrolle und Normalität und eine Rückkehr. Und ich glaube, dass man das nicht versprechen kann und Politiker das eben auch nicht versprechen können. Aber trotzdem, also sie müssen Kompetenz ausstrahlen und gleichzeitig aber auch transparent sagen, dass sie auch nicht alles wissen können.
Danke, muss ich sagen. Danke für eine spannende Stunde. Jana Pulje-Rien, Politikwissenschaftlerin und Leiterin des Berliner Büros. Jetzt sage ich es doch noch mal. Außenpolitische Denkfabrik kann ich. Ein bisschen Skepsis habe ich immer. European Council on Foreign Relations. Sagen Sie das auch auf Deutsch manchmal?
Nee, aber ich sage ECFR manchmal. Aber danke auch von mir. Es hat mich gefreut, hier zu sein.